Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe, die sich auf Inhalte rund um das Thema Fragekompetenz konzentriert. Mein Name ist Andreas Patschek, ich bin Gründer und Leiter von Questicon, dem Institut für Fragekompetenz und Gesprächsführung. Dieser Podcast beschäftigt sich speziell mit dem Thema die Wunderfrage. Vorab eine kurze Vorbemerkung in eigener Sache. Auf unserer Website gibt es auch einen eigenen Podcast, der sich speziell mit dem systemischen Ansatz befasst. Hier finden Sie wertvolle Hintergrundinformationen rund um diesen Themenkreis. Und unter der Rubrik Publikationen finden Sie auf der Website auch eine Reihe von Fachartikeln von uns, die sich speziell mit dem systemischen Ansatz beschäftigen. Last but not least thematisiert unser Buch Systemisches Fragen, das Sie jederzeit im Fachhandel oder im Internet erhalten können, diese Thematik ebenfalls sehr ausführlich. Doch lassen Sie uns nun zum Ausgangspunkt zurückkehren, der Wunderfrage. Die Wunderfrage ist eine sogenannte systemische Frage. Wenn man sie weiter eingrenzen will, ist sie hier eine hypothetische Frage mit einem lösungsorientierten Fokus. Lassen Sie mich, bevor wir in die Details gehen, mit einer kurzen Vorbemerkung beginnen. Die Wunderfrage ist eine überaus wirkungsvolle Frage. Und jetzt kommt aber der Zusatz, wenn sie richtig eingesetzt wird. Ich erlebe in meiner Praxis, dass sie oftmals entweder gar nicht oder fast schon inflationär eingesetzt wird. Dies widerspricht aber völlig der Intention und der Wirkungsweise der Frage. Das heißt aber, um sie optimal zu nutzen, sollte man sich intensiv mit dem Hintergrund auseinandersetzen. Und dies möchte ich auch im Rahmen dieses Podcasts leisten. Das heißt, ich möchte ein wenig ausholen und den Ursprung der Frage und das Umfeld beleuchten, um dann anschließend sie natürlich in die technischen Details einzuführen. Also, was ist der Hintergrund der Frage? In vielen Gesprächen, in denen es um die Lösung von Problemen geht, erleben sich viele Personen hilflos und nicht in der Lage, die Schwierigkeiten zu überwinden. Wenn man sie auf die Chancen anspricht, dieses Problem zu lösen, bekommt man Antworten wie: Das ist völlig unmöglich, geht nicht, ist ausgeschlossen, keine Chance oder das klappt nie. Der amerikanische Forscher und Therapeut Steve DeShazer hat sich nun in den 70er und 80er Jahren intensiv mit dieser Thematik beschäftigt. Gemeinsam mit seiner Frau Kim Berg hat er dabei die sogenannte Wunderfrage entwickelt. Wobei Steve DeShazer selbst in seinem Buch mit dem Titel Der Dreh ausdrücklich darauf hinweist, dass er wesentliche Impulse für seine Arbeit und für seine Entwicklung der Wunderfrage von dem Therapeuten Milton Erickson erhalten hat. Will man nun Steve DeShazer und seinen Ansatz einigermaßen verstehen, beginnt man am besten mit einem provokativen Zitat, mit dem er eine gewisse Bekanntheit erreicht hat. Das Zitat lautet: Die Lösung hat mit dem Problem in der Regel wenig zu tun. Man muss sich diesen Satz nochmal vor Augen halten. Also, er sagt, die Lösung hat mit dem Problem in der Regel wenig zu tun. Dies widerspricht natürlich völlig unserem gewohnten Problemverständnis. Warum fällt es uns denn so schwer, diesen Satz zu verstehen und anzunehmen? Dies hat mehrere Gründe. Ganz allgemein unterliegt unsere Vorstellung von menschlichen Problemen nach wie vor einem eher mechanistischen Ansatz, einem eher technischen Ansatz. Nehmen wir das Beispiel einer Autopanne. Wenn wir mit dem Auto liegen bleiben, weil wir kein Benzin mehr haben, ist es für uns völlig einleuchtend, dass wir nicht die Reifen wechseln oder eine Glühbirne austauschen oder eine LED heutzutage, sondern dass wir uns Benzin besorgen und dann weiterfahren können. Es gibt also eine logische und eindeutige Relation zwischen dem Problem und der Lösung. Dies ist in aller Regel auch ein Merkmal aller technischen Probleme. Damit spricht man auch von Kompliziertheit der Situation im Gegensatz von Komplexität in dynamischen, lebendigen Umfeldern. Kompliziert bedeutet nämlich, dass auch wenn die Zusammenhänge auf den ersten Blick nicht gleich durchschaubar sind, sie mit genügend Mühe und logischem Sachverstand durchaus lösbar sind. Ein anderer Aspekt, warum es uns so schwer fällt, diesen Satz anzunehmen, ist die Erfahrung, durch die wir mit dem Setting von Psychotherapien oder von Beratungssituationen geprägt sind. Gerade die Psychoanalyse unterstellt ja, dass Veränderungen sehr viel Zeit brauchen. Und normale Therapien dauern schon einmal 150 bis 200 Stunden. Dies war aber auch ein Ansatz für Steve DeShazer, für seine Wunderfrage. Im Kern steht nämlich seine Behauptung, dass viele Therapien einfach viel zu lange dauern und man bereits in sehr kurzen Zeitspannen Veränderungen herbeiführen kann. Es gibt auch viele Studien, die in diesem Kontext durchgeführt wurden und die bestätigen seinen Ansatz. Das heißt, es gibt Therapieverläufe, die in einem Zeitraum von 4 bis 5 Stunden zu einem befriedigenden Lösungsergebnis geführt haben. Und dies widerspricht natürlich diametral unserem klassischen Verständnis von Therapie oder Veränderung. Meine eigene Position, und darauf möchte ich auch ganz gezielt hinweisen, ist in diesem Kontext neutral bzw. völlig unideologisch. Also für mich gibt es auch kein Entweder-Oder, sondern ein eher sowohl als auch. Das heißt, es kommt meiner Ansicht nach immer auf den Kontext an. Ich halte gleichwohl diesen Ansatz doch für sehr interessant. Zurück zu dem Ansatz von Steve DeShazer. Was sind wesentliche Aspekte, die seinen Ansatz kennzeichnen? Also, zum einen rückt er bei Problemen nicht die Frage, wie kam es dazu, in den Vordergrund, sondern die Frage, wie könnte eine Lösung aussehen? Bei der Frage nach einer Lösung wiederum steht die Frage im Vordergrund, was macht einen Unterschied zwischen dem aktuellen Problemzustand und einem besser oder schlechter Zustand aus? Bei der Frage nach dem besser oder schlechter Unterschied wiederum würdigt man auch noch so kleine Schritte in die gewünschte Richtung. Umfänglich kann man diese kleinen Schritte wiederum mit skalierenden Fragen sehr gut erfassbar machen. Und inhaltlich rücken die bereits vorhandenen Kompetenzen im Gesprächspartner oder im Klienten bzw. die damit verbundenen Ressourcen in den Vordergrund, die es ermöglichen, diese kleinen, aber merkbaren Unterschiedsschritte zu machen. Diese kleinen Schritte werden jeweils sehr klar gewürdigt und auch pointiert in den Vordergrund gestellt. Es geht also im Rahmen dieses Ansatzes auch immer wieder darum, auch kleinste Fortschritte zu thematisieren und positiv zu bewerten. Wenn man also nun den Ansatz von Steve DeShazer in einem ersten Zwischenschritt kurz zusammenfassen möchte, heißt es, anstelle eines theoretisch umfassenden Verstehenwollens der Problemursachen und der Hintergründe, rückt das gedankliche Probehandeln oder die Vorstellung einer Lösung in den Vordergrund. Es geht um Unterschiede, die somit erzeugt oder sichtbar werden, seien sie auch noch so klein. Wichtig ist auch noch ein anderer Aspekt, der energetische Aspekt. Viele betroffene Personen erleben sich, wie schon eingangs dargestellt, angesichts des unlösbaren Problems in einer Art Schockstarre bzw. Energielosigkeit. Und nun kommt ein wichtiger Punkt. Die durch die Wunderfrage ausgelöste Vorstellung der Lösung, also die Imagination eines gewünschten, positiven, erlebten Zustands, bringt eine gewisse positive Energie mit sich. Diese Energie wiederum kann heute, also im Hier und Jetzt quasi als Anreiz für erste Schritte in Richtung auf die Lösungsfindung angenommen werden. Das heißt, dass allein die Vorstellung, also die Imagination einer Lösung und die damit imaginierte Energie dazu dient, mehr Mut zu haben und Zuversicht, dieses Problem anzugehen. So, nachdem wir jetzt bereits ausführlich über die Hintergründe und Möglichkeiten der Wunderfrage gesprochen haben, möchte ich Ihnen auch die Wunderfrage jetzt mal konkret vorstellen. Und zwar in zwei Versionen, einer ausführlichen Version und einer kurzen Version. Also zur etwas ausführlicheren Version. Sie steigen in ein gemütliches Bett und bereiten sich für einen erholsamen Schlaf vor. Während der Nacht, wenn Sie tief schlafen, geschieht ein Wunder. Und das Ergebnis ist, dass alle Sorgen und Nöte, die Sie hier zu mir geführt haben, verschwunden sind. Einfach so. Weil dies in der Nacht geschieht, wenn alle schlafen, weiß niemand, dass ein Wunder geschehen ist und alle Probleme gelöst sind. Wenn Sie nun langsam wach werden, was wäre der erste Hinweis, der Sie stutzig werden lässt, ob in der Nacht ein Wunder geschehen ist und alle Probleme gelöst sind? Wie würden Sie anfangen, die Wirkungen des Wunders zu entdecken? Nun zur Kurzversion. Angenommen, es würde eines Nachts, während Sie schlafen, ein Wunder geschehen und Ihr Problem wäre gelöst. Wie würden Sie das merken? Alternativ könnte man die Frage auch noch ergänzen um die Sätze: Was wäre anders? Und dann in der Problemkontext: Wie würde Ihr Kollege, Chef, Ehepartner und so weiter dies merken? Soweit also zur Formulierung. Wenden wir uns nun einmal der Form bzw. den Ansatzpunkten der Frage zu. Was fällt auf? Nun, insgesamt lebt die Frage von einem Perspektiventrick. Was heißt das? Das Pferd wird quasi von hinten aufgezogen. Das heißt, man unterstellt, dass das Problem gelöst ist und kann so erstmal die Blockade umgehen. Und dann kommt der Fokus auf die Veränderung durch die Formulierung: Woran merken Sie dies? Aber das heißt ja, dass die Veränderung bereits geschehen ist. Wesentlich ist dann auch die Sensibilisierung für die Unterschiede. Also die damit in der Regel verbundene Frage: Was macht einen Unterschied aus? Was macht einen kleinen, aber wichtigen Unterschied für Sie aus? Im Originalton heißt dies bei die Chaser: Was ist der Unterschied, der einen Unterschied ausmacht? Also nochmal, diese Frage unterstellt, dass das Problem quasi durch ein Wunder gelöst ist, rückt es also in den Hintergrund und fragt dann, was die befragte Person bemerkt an Veränderung und inwieweit sie Unterschiede feststellt. Lassen Sie uns die Frage ein wenig weiter konkretisieren an einem Beispiel. Stellen Sie sich vor, ein Gesprächspartner berichtet von seinem schwierigen Verhältnis zu einem Kollegen. Jetzt gibt es drei Varianten der Frage. Ich nenne sie völlig offen, selbst und Fremdvariante. Die völlig offene erste Variante wäre zum Beispiel die Frage: Angenommen, Sie kommen am Montag ins Büro und ein Wunder ist geschehen, woran würden Sie dies zuerst merken? Die Selbstvariante würde lauten: Angenommen, Sie kommen am Montag ins Büro und es gelingt Ihnen, ein sehr konstruktives Gespräch mit Ihrem Kollegen zu führen. Was machen Sie anders? Und die dritte Variante wäre: Angenommen, Sie kommen am Montag ins Büro und der Kollege kommt auf Sie zu und bittet Sie offen um einen Rat. Was ist geschehen? Beziehungsweise, was haben Sie anders gemacht? Sie bemerken, dass die drei Varianten einen etwas anderen Ansatz haben. In der völlig offenen Variante wird thematisiert ganz offen, was denn überhaupt geschehen sein könnte, also welche Situationsvariablen dafür insgesamt in Frage kämen. Dies engen wir ein bei der Selbstvariante, da der Fokus hier auf der Person liegt. Also was machen Sie anders, war ja das Ende der Frage. Und bei der Fremdvariante wiederum liegt der Fokus auf der anderen Person und man fragt, was in dieser oder mit dieser wohl geschehen ist. Natürlich gibt es noch viele weitere Varianten. Hier sind also der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Was ich an der Stelle nochmal wiederholen möchte, wichtig sind zwei Punkte. Zum einen der Fokus auf Unterschiede, die als relevant erlebt werden. Also die Frage, was ist dann anders? Welchen Unterschied bemerken Sie? Wo liegt ein Unterschied? Der ist ganz zentral für diesen lösungsorientierten Ansatz mit der Wunderfrage. Und in diesem Zusammenhang ist auch der Einsatz von skalierenden Fragen zur Sensibilisierung von Veränderungen wichtig. Ein Beispiel wäre eine Frage, die lautet, wenn Sie der Ausgangssituation einen Skalenwert zwischen 1 und 10 zuweisen würden und den nun erlebten Unterschied bzw. Lösungswert einen zweiten Wert, wie würde dieser Wert lauten und wie groß wäre der Unterschied? Dann könnte man auch die Frage nachschieben, zum Beispiel, was müsste geschehen, dass dieser Unterschied größer wird. Soweit zur klassischen Wunderfrage von Steve DeShazer. Wir haben aber in unseren Seminaren erlebt, dass diese Art zu fragen, dass die Formulierung oder auch dieser Ansatz mit dem in die Zukunft schieben der Lösung für viele Personen aus dem, ich möchte mal sagen, normalen beruflichen, wirtschaftlich-technisch geprägten Umfeld etwas ungewohnt bzw. fremd ist. Das heißt, es wirkt ein bisschen zu wenig bekannt und zu irritierend. Was ist der Ausweg? Der Ausweg besteht in einer Umformulierung der Wunderfrage in eine eher gewohnte Form nach dem Muster, was müsste geschehen, das, also welches Wunder müsste geschehen, um eine Lösung zu erzielen. Diese Art Wunder einzuführen entspricht den meisten Personen mehr und ist für sie gewohnter. Ich möchte Ihnen auch gleich Beispiele dafür vorstellen, möchte gleichwohl an der Stelle darauf hinweisen, dass dies natürlich nicht der Grundintention von Steve DeShazer entspricht. Denn Steve DeShazer springt ja quasi mit seiner Frage über das Problem hinweg, also unterstellt, dass es bereits gelöst wurde, wie auch immer, und fragt dann zuerst, woran man dies merkt, woran man den Unterschied merkt. Und der Ansatz, den ich Ihnen eben vorgestellt habe, sowie die gleich folgenden Formulierungen, gehen einen anderen Weg, also eher den klassischen Weg, wo wir zur Lösung eines Problems nach Wundern, also nach ganz ungewöhnlichen Wegen suchen und diese Wege und Geschehnisse in den Vordergrund stellen. Bei dieser Art von Wunderfragenformulierung unterscheiden wir vier Ansätze. Sachlich bedingungsorientiert, sachlich völlig offen, illusionär, wunderbezogen und magisch offen. Lassen Sie uns beginnen mit der sachlich bedingungsorientierten Formulierung. Eine solche Frage könnte lauten, über welche drei Mittel und Wege müssen Sie verfügen, um das scheinbar Unmögliche zu ermöglichen? Das also, dann kommt eben die Situation. Man könnte auch sagen, stellen Sie sich vor, Sie haben unbegrenzte zeitliche und finanzielle Ressourcen. Wie könnten Sie dann das Unmögliche realisieren? Das wären also zwei Spielarten einer Frage. Der sachlich völlig offene Frageansatz wäre zum Beispiel dargestellt mit einer Frage, was, das Ihnen bisher völlig unmöglich erscheint, müsste geschehen, dass. Das heißt, hier lenken wir also gar nicht, wie die Antwort gestaltet sein kann, sondern lassen alles offen. Die illusionär wunderbezogene Frage wird nun ein bisschen ungewöhnlicher und hier könnte man fragen, welches Wunder müsste geschehen, dass. Also hier führen wir bereits den Begriff des Wunders ein. Und noch magischer, also man könnte auch sagen psychologischer, könnte man fragen, angenommen eine Fee kommt oder ein Zauberer und erfüllt Ihnen drei Wünsche. Was würden Sie sich wünschen, damit das Problem gelöst ist? Ja, soweit zu den alternativen, eher für mich praxisrelevanten Formulierungen der Wunderfrage. Ich sehe natürlich schon auch die berechtigte Kritik, die diese Frage umzuformulieren. Allerdings heiligt für mich der Zweck die Mittel. Das bedeutet, dass schon viel erreicht ist, wenn die Teilnehmer in meinen Veranstaltungen den Mut fassen, diese Frage anzuwenden, weil sie in der Regel damit gute Erfahrungen machen. Und dann kann es auch sein, dass sie sich später der originalen Form von Steve DeShazer zuwenden. Ja, zum Abschluss noch einige Hinweise zur generellen Anwendung der Wunderfrage. Diese Frage ist natürlich ungewöhnlich und gewöhnungsbedürftig. Das heißt, Sie können die nicht einfach so in eine Fragesequenz einfließen lassen, sondern in der Regel sollte man die anmoderieren. Man sollte also erwähnen, dass jetzt eine etwas ungewöhnliche Frage kommt und sie dann erst darstellen und formulieren. Natürlich muss man auch die konkrete sprachliche Formulierung, also wie lang man sie macht, welche Bilder man verwendet, den Umständen und den Gesprächspartnern anpassen. Dies ist auch der zweite Punkt, dass die Frage, ob und wann ich so eine Frage anwende, immer auch von der Persönlichkeit meines Gegenübers abhängig gemacht werden muss. Wenn ich beispielsweise eine Person vor mir habe, die relativ wenig Zugang oder wenig Sinn für psychologische oder für unlogische Gesamtzusammenhänge hat, muss ich mir überlegen, ob ich erstens überhaupt die Frage stelle und zweitens, wenn ich sie stelle, wie ich sie formuliere. Und der letzte wesentliche Punkt in diesem Zusammenhang betrifft die Häufigkeit. Ich hatte ja am Anfang des Podcasts bereits darauf hingewiesen, dass ich die Erfahrung mache, dass sie oftmals entweder zu wenig, also gar nicht angewendet wird, oder dann zu häufig. Mein Tipp wäre, dass Sie diese Frage sehr spärlich einsetzen. Also in einem Gespräch kann es sein, dass man sie wirklich nur ein einziges Mal an einer passenden Stelle integriert. Zu häufiges Verwenden raubt ja auch den Reiz und ein wichtiger Effekt geht verloren. Ja, meine Damen und Herren, an der Stelle vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen viele bereichernde Frageerlebnisse mit dieser speziellen Art des Fragens, mit der Wunderfrage.